Dieser Podcast wird unterstützt von Wienerberger. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
In Straßburg ist heute europäische Justizgeschichte geschrieben worden.
Ich kann es immer noch nicht ganz fassen, weil wir im Vornherein immer gedacht haben, ja, wir dürfen die Hoffnungen nicht zu hoch schrauben, sonst wird der Fall, die Enttäuschung viel zu tief. Und jetzt sind wir wirklich angekommen beim Maximum.
Eine Gruppe von Schweizer SeniorInnen dominiert gerade die europäischen Nachrichten, wie hier auch beim ORF. Sie haben geschafft, was Regierungen und Parlamente in ganz Europa nicht zusammenbringen. Sie haben Klimaschutz zu einem Menschenrecht gemacht. Eigentlich haben die älteren Damen ja nur geklagt, weil sie von der Schweizer Politik nicht ernst genommen wurden, ihre Sorgen und Ängste vor dem Klimawandel dort nicht zu konkreten Maßnahmen geführt haben. Aber geurteilt hat nun ein europäischer Gerichtshof und das bedeutet, dass es auch in Österreich Konsequenzen gibt. Wir sprechen heute mit dem Standard-Rechtsexperten Jakob Flügel und der Klimaredakteurin Nora Laufer. Sie erklären, ob auch uns nun eine Flut von Klimaklagen droht und was sich dadurch in Österreich konkret ändern wird. Wir haben da gestern am Dienstag also anscheinend eine historische Gerichtsentscheidung gesehen in der Schweiz, die aber auch auf Österreich große Auswirkungen haben wird. Jakob, mal für den Anfang, was war denn da gestern bei diesem Gerichtsentscheid eigentlich los? Worum geht's da und was wurde am Ende entschieden?
Angefangen hat das alles ja mit einer Gruppe von Schweizer Pensionistinnen, die vor circa 10 Jahren mittlerweile bemerkt haben, dass sie ihr Leben nicht mehr leben können, wie sie es eigentlich wollen. Sie haben bemerkt, sie haben aufgrund der Hitzewellen im Sommer Probleme mit ihrem Kreislauf, haben bemerkt, sie können nicht mehr dann spazieren gehen mit ihren Enkeln, wann sie das gerne möchten. Und haben gesagt, da müssen wir was tun und haben die Schweizer Regierung geklagt, zunächst in der Schweiz. Sie haben versucht, vor den Schweizer Gerichten durchzusetzen, dass die Schweiz ihren Klimaschutzverpflichtungen nachkommt, also vor allem auf das 1,5-Grad-Ziel hinsteuert. Aber sie waren in der Schweiz nicht erfolgreich und haben sich dann quasi in letzter Instanz an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gerichtet. Der Gerichtshof in Straßburg ist ein Gerichtshof des Europarats. Das ist eine internationale Organisation, der gehören nicht nur die EU-Staaten an, sondern auch ganz viele weitere europäische Länder. Und der ist zuständig für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also das sind unsere ganz grundlegenden Rechte, die wir in Europa haben. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt entschieden, dass es ein Recht auf Klimaschutz gibt, das sich aus den bestehenden Rechten, vor allem auf dem Recht auf ein Familien- und Privatleben, ableiten lässt. Das ist sozusagen der Kern der Entscheidung. Es gibt ein Recht auf Klimaschutz.
Es ist ein Gerichtsentscheid, das eine. Aber die andere Frage, die ich mir stelle, wenn ich dir so zuhöre, über diese Schweizer KlimaseniorInnen, die eben zur Mittagszeit in der größten Sonne noch spazieren gehen wollen mit ihren Enkeln und das nicht mehr können, weil unser Klima so heiß wird. Darüber haben wir übrigens am Montag schon einen Podcast gemacht, den werde ich noch verlinken. Jetzt kann ja die Schweizer Regierung auch nicht von heute auf morgen dafür sorgen, dass eben die Sonne nicht mehr so stark scheint, dass die Erderwärmung nicht mehr so stark ist. Welche konkreten Folgen wird das jetzt mal konkret für diese SeniorInnen haben? Was haben die von ihrem gerichtlichen Erfolg?
Sie haben auf jeden Fall mal Rechtsgeschichte geschrieben, das können Sie sich auf die Fahnen schreiben. Und die Urteile des Gerichtshofs sind für die Mitgliedstaaten des Europarats natürlich rechtlich bindend. Also die Schweiz muss jetzt neue Klimaziele beschließen und auch schauen, dass diese Klimaziele dann eingehalten werden. Es ist aber jetzt nicht so, dass der Gerichtshof die Möglichkeiten hat, seine Entscheidungen tatsächlich durchzusetzen, also auch mit Gewalt durchzusetzen. Aber es ist im Prinzip so, und es war auch in den letzten Jahrzehnten immer so, dass sich die Mitgliedstaaten des Europarats an diese Entscheidungen gehalten haben, jetzt abgesehen von Ausnahmen bei Ländern wie Russland oder in der Türkei. Also es ist anerkannt, dass diese Entscheidungen noch eingehalten werden. Und abgesehen davon hat diese Entscheidung einen indirekten Einfluss. Sie hat eine enorme Ausstrahlungswirkung auf ganz, ganz viele andere Verfahren, die geführt werden, nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch in den einzelnen Nationalstaaten. Das heißt, die Entscheidung wird indirekt Einfluss auf ganz, ganz viele andere Entscheidungen haben.
Die können wir uns dann vielleicht noch im Detail anschauen. Aber weil du gesagt hast, Mitglieder dieses Europarats, was bedeutet das für uns hier in Österreich? Sind wir da auch Mitglied und müssen wir uns jetzt auch an diesen Gerichtsentscheid halten, ganz offiziell?
Die Entscheidung hat für Österreich sogar noch größere Bedeutung als für andere Mitglieder im Europarat. Das hat den Grund, dass Österreich keinen eigenen modernen Grundrechtskatalog hat. Das hat die Ursache, dass man sich in Österreich politisch nicht wirklich darauf einigen konnte. Deshalb hat man in den 1960er Jahren die Entscheidung getroffen, die EMRK, also die Europäische Menschenrechtskonvention, direkt in das österreichische Verfassungsrecht zu integrieren. Und die österreichischen Gerichte und Behörden richten sich und müssen sich auch nach der Europäischen Menschenrechtskonvention richten. Und da ist die Auslegung durch den Gerichtshof natürlich ganz entscheidend, vor allem für Österreich.
Das heißt, wenn jetzt dieser Europäische Gerichtshof sagt, Klimaschutz ist ein Menschenrecht, dann ist das bei uns automatisch sozusagen Gesetz.
Das kann man vereinfacht gesagt so sagen. Es muss quasi in Entscheidungen, in gerichtlichen Entscheidungen mitbedacht werden, mit berücksichtigt werden. Ein Beispiel, wir haben regelmäßig Genehmigungsverfahren von Kraftwerken, zum Beispiel von zusätzlichen Landepisten auf Flughäfen. Und da müssen natürlich immer unterschiedliche Interessenslagen miteinander abgewogen werden. Was zählt mehr im Einzelfall? Die Umwelt, Belastung oder auch das wirtschaftliche Interesse. Und in dieser Interessensabwägung spielt künftig auch dieses Recht auf Klimaschutz eine größere Bedeutung. Und das kann in der einen oder anderen Entscheidung dann wirklich das Zünglein an der Waage sein.
Hm. Du hast vorher gesagt, dass dieser Gerichtsentscheid auch ganz viel Einfluss auf andere Verfahren haben wird. Meinst du damit jetzt solche Verfahren, wie du gerade angesprochen hast? Oder meinst du auch wirklich andere, wenn ich das so nennen kann, Klimaklagen? Also gibt es jetzt auch in Österreich dann bald ganz viele Klimaklagen von SeniorInnen und von wem sonst noch, die eben auch so erfolgreich sein könnten?
Das Besondere an Klimaklagen ist ja, das ist so ein Überbegriff, dass sie das Ziel haben, dass der Staat seine Klimaziele erfüllt, also dass der Staat weniger CO2 ausstoßt. Und da gab es in Österreich in den vergangenen Jahren ja bereits mehrere Versuche, die aber eigentlich alle gescheitert sind. Der Grund dafür waren vor allem formelle Hürden. Es gibt in Österreich vor allem für sogenannte Individualanträge beim Verfassungsgerichtshof ganz, ganz strenge formelle Hürden. Und für die Klimaklagen war es immer besonders schwierig, diese Hürden zu überschreiten. Und es ist ihnen eigentlich nie gelungen. Der Grund ist, der Verfassungsgerichtshof sagt, man kann dort Gesetze nur dann anfechten, wenn man ganz, ganz unmittelbar und individuell davon betroffen ist. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Polizeigewalt oder bei einem Gesetz, das die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren verbietet, natürlich irgendwie leichter zu begründen als bei so einem großen Thema wie der Klimakrise. Jetzt ist es so, dass in der Entscheidung des Gerichtshofs in Straßburg er auch klarstellt, dass NGOs, also Umweltorganisationen, das Recht haben müssen, stellvertretend für Betroffene Klagen einbringen zu können. Und wenn Österreich diese Entscheidung ernst nimmt, dann müsste es diese Möglichkeiten künftig auch in Österreich geben. Und das würde auch bedeuten, dass Klimaklagen in Österreich eine größere Chance auf Erfolg haben.
Hast du Beispiele für österreichische Klimaklagen?
Ich glaube, die in der Öffentlichkeit am bekanntesten war im letzten Jahr die Klage der Kinder und Jugendlichen gegen das Klimaschutzgesetz bzw. gegen die aktuelle Fassung des Klimaschutzgesetzes, die ja nicht ausreichend ist. Das Klimaschutzgesetz, wir werden dann später vielleicht noch darüber sprechen, ist ja derzeit im Prinzip nicht wirksam. Und diese Klimaklage ist gescheitert beim Verfassungsgerichtshof aus rein formellen Gründen. Das heißt, der Gerichtshof hat sich mit den Fragen inhaltlich gar nicht beschäftigt, sondern schon im Vorfeld gesagt, die formellen Voraussetzungen sind nicht gegeben. Deshalb kann und will er sich nicht damit beschäftigen.
Und es ist schon langsam bedenklich, dass die beiden größten Wirtschaftsskandale in Deutschland österreichische Produktionen sind.
Es ist schade, dass uns solche Einzelfälle, was den Standort betrifft, zurückwerfen.
Gibt es noch leistbaren Wohnraum? Wer profitiert von der Inflation? Braucht es Klimakleber? Vom Klimawandel über Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft bis zur Zukunft Österreichs und Europas. Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger, diskutiert mit Gästen aus Wirtschaft und Industrie Themen wie Bauwirtschaft, Finanzen und Gesellschaft. Jetzt auf wienerberger.com/podcast.
Nora, das Klimaschutzgesetz ist eines deiner Leibthemen, würde ich sagen.
Könnte man so sagen, ja.
Wir haben jetzt gehört, Klimaschutz ist jetzt offiziell ein Menschenrecht für uns alle. Was bedeutet das konkret? Also was könnte sich konkret ändern und geht es da eben auch um dieses Klimaschutzgesetz, wo wir jetzt gehört haben, dass es früher schon Unklarheiten gegeben hat, wie sich da was ändern könnte?
Genau, es geht sehr konkret auch um das Klimaschutzgesetz, ob das jetzt wirklich auch für Österreich heißen würde, dass wir jetzt per quasi Urteil ein Klimaschutzgesetz brauchen oder nicht, das steht offen. Fest steht, dass dieses Klimaschutzgesetz einfach nach wie vor nicht da ist. Das ist seit Jahren mittlerweile ausständig. Das heißt mit anderen Worten, Österreich hat momentan keine Klimaziele. Wir haben einen Plan, den hat die Regierung formuliert. Wir sollen bis 2040 klimaneutral werden. Es ist aber einfach nicht klar, in welchen Sektoren wie viel Treibhausgasemissionen abgebaut werden sollen. Und es gibt vor allem auch keine Konsequenzen, wenn zum Beispiel ein Bundesland dieses Ziel nicht erfüllt und zu viel emittiert. Für uns, für den ganz persönlichen Bereich, bedeutet dieses Klimaschutzgesetz nicht wahnsinnig viel. Da steht zum Beispiel nicht drinnen, es gibt jetzt ein Verbrenner aus oder ein Verbot für fossile Heizungen. Das umfasst das Klimaschutzgesetz nicht. Das ist ein sogenanntes Rahmengesetz. Das heißt, es gibt einen Rahmen vor, was in Österreich geschehen soll, hat aber für uns als Individuen jetzt relativ wenig Auswirkung.
Soweit ich weiß, will unsere Regierung ja so ein Klimaschutzgesetz machen. Warum hat es das bis heute noch nicht gegeben? Warum ist das nicht fertig geworden?
Die Willenskraft kann zumindest nicht sehr groß sein bei beiden Koalitionspartnern. Es ist so, dass es schon einen Entwurf gibt, der liegt seit April 2021 vor. Der kommt aus dem grünen Klimaschutzministerium. Darin gibt es auch einen sehr genauen Zielpfad, wie viele Emissionen pro Jahr reduziert werden müssen. Da gibt es auch, es wurde genannt von der Wirtschaftskammer, Bestrafungsfantasien. Da geht es eben darum, wie Bundesländer sanktioniert werden sollen, falls sie die eigenen Klimaziele nicht erfüllen. Dieser Entwurf liegt aber seit Jahren jetzt eigentlich bei der ÖVP. Dort bekommt man relativ wenig Rückmeldung. Es wird von der ÖVP immer wieder suggeriert, dass dieses Rahmengesetz nicht so wichtig ist. Viel wichtiger wäre es, andere Punkte, andere Gesetze durchzusetzen. Das stimmt so aber nicht unbedingt, weil natürlich braucht es auch einen Plan und es braucht vor allem eben auch Sanktionen, falls ein einzelnes Bundesland das Ziel nicht erfüllt. Und die gibt es einfach nach wie vor nicht.
Ich habe da auch noch unsere Kollegin Alicia Prager im Kopf, die mal erzählt hat, dass viele Expertinnen sagen, dass so ein Rahmengesetz für den Klimaschutz eines der wichtigsten Punkte ist auf dem Weg zu eben Umsetzung von Klimazielen, die wir auch von der EU vorgegeben bekommen und so weiter. Jetzt gibt es eben diesen neuen Gerichtsentscheid vom Europäischen Gerichtshof. Dazu muss man vielleicht sagen, die aktuelle Regierung, die schon seit Jahren versucht, das umzusetzen, hat ja nur noch ein paar Monate, um sich noch auf ein Klimaschutzgesetz zu einigen möglicherweise. Denkst du, dass dieser neue Gerichtsentscheid jetzt genug Druck aufbaut, damit da noch was weitergeht? Oder vielleicht auch anders gefragt, was droht der Regierung denn, wenn sie es trotz diesem Gerichtsentscheid nicht schafft, ein Klimaschutzgesetz auf die Beine zu stellen?
Generell ist es so, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Das heißt natürlich, das Urteil eines Gerichts wiegt schwer und sollte natürlich auch eingehalten werden. Jetzt ist es aber auch so, dass Österreich eigentlich sowieso verpflichtet ist, gegenüber der EU seine Klimaziele zu erfüllen. Konkret müssen wir bis 2030 unsere Emissionen im Vergleich zu 2005 um 48% reduzieren. Und wie wir das genau machen wollen, das soll eigentlich der nationale Energie- und Klimaplan festlegen. Über dessen Inhalt streiten sich ÖVP und Grüne momentan. Auf jeden Fall muss der fertige Plan bis Sommer nach Brüssel geschickt werden. Und dieser Plan legt eben auch ganz genau dar, wie wir unsere Emissionen abbauen wollen. Jetzt ist es so, dass Österreich in der Vergangenheit nicht besonders berühmt war, wenn es darum geht, Klimaschutzmaßnahmen anzuwenden. Und das zeigt auch dieser Plan, weil nicht einmal am Papier, also nicht einmal die theoretisch geplanten Maßnahmen schaffen dieses 2030er Klimaziel. Auch dort ist nach wie vor eine Lücke von ungefähr 10-13%. Das heißt, nicht einmal theoretisch können wir die Klimaziele erreichen. Mit anderen Worten, wir brauchen noch viel, viel mehr Maßnahmen. Wir brauchen aber auch einfach einen Rahmen. Und deshalb ist dieses Rahmengesetz, das Klimaschutzgesetz, auch so wichtig. Ob das jetzt in den kommenden Monaten noch verabschiedet wird und vor allem, ob es viel mehr als ein Kompromiss sein kann, das ist offen.
Nach dem Sommer, wie wir schon kurz angesprochen haben, stehen Nationalratswahlen an und so wie die Umfragen aktuell und schon seit langer Zeit aussehen, dürften die eher nicht mit einem Erfolg für die aktuellen Regierungsparteien ausgehen, sondern vor allem, wie es ausschaut, mit einem Erfolg für die freiheitliche FPÖ, die jetzt nicht dafür bekannt ist, Klimagesetze zu machen. Sind diese ganzen Diskussionen um ein Klimaschutzgesetz, um Verschärfungen durch dieses Gerichtsurteil jetzt also eh alle hinfällig, weil nach der Nationalratswahl keine Klimagesetze mehr in Österreich beschlossen werden?
Ganz im Gegenteil. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es so ein Urteil gibt. Die FPÖ, wie du schon erwähnt hast, ist nicht dafür bekannt, dass sie sich wahnsinnig für Klimaschutzmaßnahmen erwärmen können. Da ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass sie besonders kräftige Gesetze einführen werden. Sie haben sich zum Beispiel auch schon klar gegen eine CO2-Bepreisung ausgesprochen. Da muss man aber sagen, dass sehr viel von EU-Ebene aus reguliert wird, was zum Beispiel den CO2-Preis anbelangt. Da gibt es im neuen Emissionshandelssystem sowieso so eine Art CO2-Preis, der europaweit eingeführt wird. Das heißt, da kommen wir nicht drum herum. Selbst wenn die FPÖ sagt, wir wollen das in Österreich nicht mehr, gibt die EU vor, doch, der wird kommen. Und das Gleiche gilt eben auch für die Klimaziele. Sollten wir diese nicht erfüllen, gibt es auch so eine Art Sanktionsmechanismus. Das heißt, es sind Kompensationszahlungen zu leisten. Wenn zum Beispiel Österreich sein Klimaziel nicht erreicht, dann könnte es theoretisch CO2-Zertifikate von einem anderen Land zukaufen, das seine Ziele übererfüllt. Das Ganze hat aber einen Haken. Und zwar ist momentan leider davon auszugehen, dass sehr viele EU-Staaten ihre Klimaziele nicht erfüllen werden. Und die Frage ist, was geschieht dann, wenn man einfach nicht mehr andere Länder findet, von denen man CO2-Zertifikate abkaufen kann? Und da wird auf EU-Ebene momentan diskutiert, was dann die nächste Lösung sein könnte. Zum Beispiel, dass man Zertifikate in Drittstaaten zukauft.
Nora, eine Frage, die ich mir vorher schon gestellt habe, während deiner Antworten. Dieses große Dilemma an der ganzen Sache ist ja, es gibt mehrere Vorgaben von der EU aus, von diesem Gerichtshof jetzt auch. Und jetzt müssen sich sogar schon Privatpersonen eben bis nach Straßburg begeben mit dem Zug und dort eben einklagen, damit Klimaschutz endlich passiert. Wäre das nicht sowieso eigentlich die Aufgabe der Politik? Also wir haben es eh schon mal angesprochen heute, aber warum schafft es die Politik nicht, bei diesem Thema irgendwie in die Gänge zu kommen? Warum fährt das immer wieder gegen die Wand?
Es ist Klimaschutz einfach ein Thema, das uns sehr lange begleitet, etwas, das sehr stetig passiert. Aber man merkt es vielleicht immer wieder im Sommer, wenn wir Extremwetterereignisse haben, wenn es sehr heiß wird, dann wird Klima auf einmal auch medial wieder ein großes Thema. Aber natürlich ist die Klimakrise etwas, was kontinuierlich passiert. Das heißt, es ist ein Thema, wo auch oft gern weggeschaut wird. Es wird dann im Sommer darüber gesprochen, nach Hitzewellen, na gut, wir müssen was machen. Und dann ebbt das Ganze aber immer wieder ab. Und das hängt natürlich auch, wie die meisten politischen Themen, mit Legislaturperioden zusammen. Themen, die jetzt nicht akut wirken, obwohl sie tatsächlich akut sind, die kann man natürlich sehr leicht vor sich herschieben und muss sie nicht unbedingt sofort angehen. Natürlich sollte die Politik handeln. Was momentan aber auch vor allem gemacht wird, vor allem in diesem Jahr werden wir das erleben, ist so ein bisschen ein Abwarten und Schauen, was die anderen Staaten machen. Es sind die meisten Länder der Welt einfach nicht so gut unterwegs im Klimaschutz. Heuer wird man vor allem in die USA blicken und schauen, wer wird dort im Weißen Haus sitzen. Sollte es zum Beispiel Trump werden, dann werden sich die anderen Länder denken, na gut, da wird wenig weitergehen. Vielleicht können wir auch ein bisschen weniger machen. Also leider ist es viel weniger Ansporn, mehr zu tun, sondern man schaut eben und misst so ein bisschen, wie viel machen eigentlich die anderen.
Ich würde gerne noch von euch beiden eure Meinung hören, Nora und Jakob, wie ihr jetzt wirklich diesen Gerichtsentscheid einschätzt. Wie historisch ist der wirklich? Wie hoch sind wirklich die Erfolgschancen? Glaubt ihr, dass da wirklich ein großer Wurf gelungen ist, der vielleicht auch zeigt, dass die Menschen, die Bevölkerung, die privaten Menschen doch mehr hinter dieser ganzen Klimabewegung sind, als das manche Parteien vielleicht darstellen wollen? Oder wird das doch nur wieder so ein Punkt sein, der weniger Erfolg hat und wo andere Leute dann vielleicht wieder sagen, na, uns wird da von oben ein Ziel aufindoktriniert, das wir sowieso nicht erfüllen wollen und können?
Ich glaube tatsächlich, dass es ein großer Wurf ist. Wir haben diese großen Klimaklagen jetzt seit mittlerweile rund 10 Jahren. Und ich würde sagen, das ist definitiv der größte Erfolg, vor allem auf internationaler Ebene. Eine Komponente, die natürlich nicht übersehen werden darf, ist die Komponente der Zeit. Wir müssen schnell handeln, wir wissen das. Und Gerichtsentscheide brauchen Zeit und brauchen auch Zeit in der Umsetzung. Das heißt, die Frage ist natürlich, ob diese Gerichtsentscheidungen noch rechtzeitig kommen werden in den nächsten Jahren.
Da bin ich ganz beim Jakob. Ich würde auch noch ergänzen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass Klimaschützerinnen und Klimaschützer jetzt einfach ein neues Werkzeug in der Hand haben, mit dem sie Klimaschutz einfordern können. Und es ist vor allem auch eine neue Form des Klimaaktivismus. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass zum Beispiel Protestaktionen der letzten Generation auch mitunter für sehr viel Kritik gesorgt haben. Das kennen wir aus der Vergangenheit auch von den Freitagsprotesten von Fridays for Future. Andererseits, wenn ein Gericht ein Urteil beschließt, dann glaube ich, dass die Akzeptanz wesentlich höher ist in der Bevölkerung, als wenn es jetzt um andere Protestmaßnahmen geht.
Das heißt, Klimaschutz ist jetzt ein Menschenrecht, aber was wir wirklich daraus machen, hängt von der Politik ab und auch von der Zivilbevölkerung. Vielen Dank euch beiden für die sehr gut verständliche Erklärung heute, Nora Laufer und Jakob Flügel.
Gern.
Sehr gern, danke.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Wir sprechen unter anderem über eine sehr wichtige Wahl und über neue Erkenntnisse rund um den Ex-Geheimdienstler Egisto Ott. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann schließen Sie doch ein Standard-Abo ab. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Es geht gleich weiter.
Und es ist schon langsam bedenklich, dass die beiden größten Wirtschaftsskandale in Deutschland österreichische Produktionen sind.
Es ist schade, dass uns solche Einzelfälle, was den Standort betrifft, zurückwerfen.
Gibt es noch leistbaren Wohnraum? Wer profitiert von der Inflation? Braucht es Klimakleber? Vom Klimawandel über Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft bis zur Zukunft Österreichs und Europas. Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger, diskutiert mit Gästen aus Wirtschaft und Industrie Themen wie Bauwirtschaft, Finanzen und Gesellschaft. Jetzt auf wienerberger.com/podcast.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ab heute Mittwoch geht eine der zahlenmäßig größten Wahlen dieses Jahres in Österreich in die zweite Runde. Die Arbeiterkammer, kurz AK, wählt ein neues Parlament. Und zwar in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark. Die anderen Bundesländer waren schon dran. Wahlberechtigt sind alle Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Teilweise auch Menschen, die arbeitslos sind, Präsenz- oder Zivildienst machen oder im öffentlichen Dienst arbeiten. Definitiv nicht dabei sind also vor allem UnternehmerInnen, Selbstständige oder die Landwirtschaft. Da gibt es eigene SozialpartnerInnen. Was macht die Arbeiterkammer konkret? Sie vertritt die Rechte der Angestellten. Wenn es zum Beispiel Probleme mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin gibt, dann gibt es bei der AK eine Rechtsberatung. Auch bei neuen Gesetzen oder Kollektivverträgen ist sie manchmal involviert. KritikerInnen sagen, dass die AK durchaus auch zu mächtig sein kann, weil sie durch verpflichtende Beiträge aller ArbeitnehmerInnen sozusagen automatisch finanziert wird. Und was wird da jetzt konkret gewählt? Eben das sogenannte AK-Parlament. Dort sitzen VertreterInnen von Gruppen, die teilweise politischen Parteien nahestehen, teilweise unabhängig sind. In Wien dominiert zum Beispiel der SPÖ-nahe FSG, in Tirol oder Vorarlberg der ÖVP-nahe ÖAAB. Die Listen mit den meisten Stimmen dominieren dann die Arbeit der Arbeiterkammer und haben auch mehr zu sagen bei der Wahl der neuen AK-Präsidentin oder Präsidenten. Genaue Infos zur AK-Wahl gibt es auf der Website der Arbeiterkammer und in ausführlichen Artikeln auf der standard.at. Und gewählt werden kann bis zum 23. April in vielen Betrieben direkt oder auch per Briefwahl. Zweitens, es gibt neue Infos im Fall des festgenommenen Ex-Verfassungsschützers Egisto Ott, und zwar einige. Einerseits belegen Einvernahmeprotokolle, die dem Standard vorliegen, dass Ott alles andere als geständig ist, wie das von einigen Medien berichtet wurde. Vorgeworfen wird ihm ja, Handys von wichtigen österreichischen Beamten über einen Agentenring bis nach Moskau geschleust zu haben, zu seinem mutmaßlichen Komplizen, dem Ex-Wirecard-Chef Jan Marschalek, der sich seine Zeit heute wohl als russischer Agent vertreibt. Ott bestreitet das alles und droht aktuell mit einem Hungerstreik. Er sagt, er sehe sich selbst eher als einen Investigativjournalisten, der gemeinsam mit seinem internationalen Team weltweite Missstände aufdecken wolle. Damit erklärt er auch die Tatsache, dass in seinem Umfeld stark gesicherte sogenannte SINA-Laptops gefunden wurden, die normalerweise vom deutschen Geheimdienst verwendet werden. Fürs Protokoll, es gilt die Unschuldsvermutung in diesem Fall. Es gibt aber aktuell auch noch weitere Erkenntnisse, die an Otts Image als Möchtegern-Journalisten kratzen. Laut neuen Dokumenten soll Ott 2017 nämlich seine Kontakte zum österreichischen und Wiener Verfassungsschutz sowie im Ausland genutzt haben, um einen ehemaligen russischen Geheimdienstoffizier aufzuspüren, vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Ott hat sich Daten über einen Mann mit versteckter Identität besorgt und dessen Fingerabdrücke dann im Verfassungsschutz abgleichen lassen. Das Spannende daran, wie der betroffene Russe selbst erzählt, können die Vergleichsfingerabdrücke nur direkt beim russischen FSB besorgt worden sein. Das heißt, die Gruppe rund um Ott muss beste Kontakte nach Moskau und zu den russischen Geheimdiensten gehabt haben. Fast so, als wäre Ott ein FSB-Agent, wie der gesuchte Russe sagt. Und drittens habe ich heute keine dritte Meldung für Sie, weil die ersten beiden eh schon lange genug waren. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Wissenschaftspodcast Rätsel der Wissenschaft rein. Da wird es in der neuesten Folge philosophisch. Die KollegInnen fragen sich nämlich, was Zeit ist. Sie sprechen mit einem Physiker darüber, ob es Zeit überhaupt gibt, aus quantenphysikalischer Sicht, und welche Rolle Katzen dabei spielen. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback und Anregungen schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Vielen Dank für jede Unterstützung. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und es ist schon langsam bedenklich, dass die beiden größten Wirtschaftsskandale in Deutschland österreichische Produktionen sind.
Es ist schade, dass uns solche Einzelfälle, was den Standort betrifft, zurückwerfen.
Gibt es noch leistbaren Wohnraum? Wer profitiert von der Inflation? Braucht es Klimakleber? Vom Klimawandel über Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft bis zur Zukunft Österreichs und Europas. Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger, diskutiert mit Gästen aus Wirtschaft und Industrie Themen wie Bauwirtschaft, Finanzen und Gesellschaft. Jetzt auf wienerberger.com/podcast.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.